So, ich sehe gerade die Ella schon hier sitzen. Wo ist denn der Rest deiner Altersgruppe? Ach, da oben. Also nur, dass ihr merkt, ich habe euch auch im Blick, okay? Weil es tatsächlich auch um euch geht heute. Genau, ich mache mal so eine ganz Kurzvorstellung für die, die mich noch nicht mehr so ganz dolle kennen. Frank Rütten, genau, ich bin seit 4 Jahren mit einem Kollegen unterwegs, mit einer Firma, Brick Solutions. So, wir haben die Lego-Lösungen für verschiedene Bereiche. Ein Bereich, den kennt ihr ganz gut, mit den Lego-Bautagen. Ich hatte jetzt gestern einen halben Bautag mit Papas und Kindern in einer Kita. Das war ganz schön. Das ist so eine Zielgruppe, die ich liebe, weil es unkompliziert ist. Aber das sage ich halt als Mann. Mann mit Männern geht immer gut. Mutter-Kind hat irgendjemand gefragt, gibt's nicht auch mal Mama-Kind? Lego-Bautag, habe ich gesagt, total gerne, nur nicht mit mir. Da gibt's sicher noch jemand, der noch geeigneter ist als ich und der das genauso gut kann. Genau. Dann, das wissen ja einige, da bin ich unterwegs auch mal mit weniger Lego-Material, mit 6 Duplo-Steinen, das nennt sich dann 6 Bricks, ist eine Lernmethode. Und da bin ich in Deutschland mittlerweile sehr, sehr viel unterwegs, um auch in Schulen zu zeigen, Lernen darf Spaß machen. Und bin aber auch in Gemeinden unterwegs, um zu sagen, das lässt sich auch religionspädagogisch richtig gut anwenden und nutzen. Und man kann sozusagen die Kinderstunden mal aufpeppen mit 6 Duplo-Steinen. Manche wissen das auch. Ich bin nach wie vor einmal im Jahr mit diesen Duplo-Steinen unterwegs in Uganda. Das nutze ich dort tatsächlich religionspädagogisch. Das heißt, also ich verknüpfe das mit Andachten. Und so komme ich ganz schnell in Gemeinden rein als Pastor. Aber die meisten Gemeinden haben auch sofort eine Schule und einen Kindergarten, damit sie wenigstens die eigenen Kinder unterkriegen. Und dann komme ich auch ganz schnell in Schulen. Ich habe mittlerweile 8 verschiedene Schulen, die 6 Bricks kennen, die 6 Bricks einsetzen. Habe jetzt sogar einen deutschen Verein gefunden, hier aus der Nähe, die in Uganda arbeiten und mich sozusagen eingekauft haben und gesagt haben, mach das mal an unserer großen Schule. Ist ein tolles Erlebnis, das zu verknüpfen. Das ist ein Bild, zeigt so ein bisschen die Anwendungsgebiete von 6 Bricks. Und wer gut hinschaut, der sieht tatsächlich verschiedene Altersgruppen dort. Nämlich dort sind Kinder zu sehen, dort sind Teenager zu entdecken. Und ältere Menschen. Ich sage immer, mein Erfahrungswert mit diesem Duplo-Stein ist in der Altersgruppe 5 bis 96. Also der Gerhard im Bild zu sehen mit ganz viel weißen Haaren, der war 96. Und wir haben zusammen dort Zeit verbracht, dazu aber mehr. Weil, nicht ganz umsonst mache ich dieses Bild, denn es passt zu unserem heutigen Thema. Da steige ich mal ein mit einem Bibelvers. Wer steht dahinter? Wer bewirkt das alles? Es ist derselbe, der von Anfang an die Geschichte der Menschheit gelenkt hat. Ich, der Herr. Vor der ersten Generation war ich schon da und auch bei der letzten bin ich noch derselbe. Ein Gott der Generation. Ein Gott, der überhaupt nicht überrascht ist, hier bei euch in die Gemeinde reinzugucken und verschiedene Altersgruppen zu sehen. Von ganz klein, die sich gerade noch am Stuhl festhalten müssen, damit sie aufrecht stehen können, bis hin zur älteren Generation, und schreibe ich das mal ganz nett, ne? So, noch kannst du sagen U90, ne? Das geht noch, falls mal so eine Party ausgeschrieben wird, U90, du könntest dabei sein. Ich glaube, dass Gott einfach nicht überrascht ist, sondern dass das wirklich im Schöpfungsplan Gottes ist. Verschiedenes Zusammentreffen verschiedener Generationen. Und ich weiß, was häufig unsere Praxis ist, dass wir die gerne auch alters- oder interessensorientiert aufteilen. Aber Gott sieht so immer das Ganze. Es ist immer so schön, dass er das große Bild hat. Das Tolle ist auch, dass er, wir haben jetzt heute in der ersten Stunde so ein bisschen so Ideen gehört und sagen, dass wir als Christen natürlich auch wissen, was war der Start dieser Welt und was ist das Ende dieser Welt. Das ist auch immer ganz super. Und es ist sehr schön, die Zurückhaltung, so jemanden, der sein Thema hat, rettet diese Welt. Da werden wir immer mehr Menschen von haben, die sagen, rettet diese Welt, rettet den Planeten. Und auch eine gewisse Zurückhaltung zu sagen, ja, wir wissen, wie es am Ende ausgeht. Und trotzdem müssen wir die Zeit dazwischen gestalten. So als Menschen. Das fragen wir uns ja auch, letzte Woche Ostern. Wir erleben eine Hinwendung zu Gott, eine Bekehrung. Und dann gibt's unser ganz großes Ziel. Meine Schwiegermutter hat immer gesagt, am Gipfel treffen wir uns wieder. Und wir sind halt unterschiedlich schnell unterwegs zu diesem Gipfel. Aber dieses bis zum Gipfel muss man halt gestalten. Wir als Christen, genauso wie die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die versuchen, das Leben auf dieser Erde zu gestalten, so angenehm und so sinnvoll wie möglich. Den tollen Gedanken, den ich heute Morgen gehört habe, ist, ja, die machen sich Sorgen um die nächste Generation. Das ist zum Beispiel ein Gedanke, den würde ich durchaus mal aufnehmen, zu sagen, wie viel Herzensanliegen haben wir für unsere und die nächste Generation, wenn sich Gott vorstellt, als Gott der Generation. Also ein Gott hat echt Lust, sich Gedanken zu machen über jede Generation. Und, sonst hätte er das Ding längst abgekürzt, über die Lebensqualität bis zum Gipfel. Bis zum Ende, wie er sich hier vorstellt. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass dieser gewaltige Gott, wo wir in der ersten Stunde auf verschiedenen Ebenen uns Gedanken darüber gemacht haben, besungen haben, uns etwas bewegt hat. Dieser gewaltige Gott könnte meiner Meinung nach jeden Abend den Sternenhimmel neu arrangieren und einen Bibelvers draus machen. So dass, wenn alle Menschen hochgucken, jede Nacht irgendeinen neuen Bibelvers dort vorne sehen, dort oben. Ne, vielleicht zu Ostern, ne, Johannes 3, Vers 16, und irgendwann später gibt's andere wichtige Bibelverse, auch einige, die wir heute Morgen gehört haben, wo es um, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott, ja, wie komme ich zurück in die Freundschaft, wie geschieht das, was ist Gottes Idee, ja, da geht es echt um Umkehr, da geht es um Sündenbekenntnis, da geht es um ein aktives Gestalten des neuen Menschen. Und Gott könnte das tun. Also das ist mein Gottesbild. Von der Bibel her, das ist ein großer, gewaltiger Gott, der echt den Überblick hat. Er entscheidet sich aber, diese Veränderung, dieses Wachmachen, dieses Aufmerksammachen durch Menschen zu machen. Und zum Beispiel durch Menschen wie uns. Und ich weiß, in einem Lied, ich glaube, in dem letzten war das so, ich kenne meine Sünde genau. Ich weiß nicht, was du morgens siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Also ich sehe meine Begrenzung. Und ich denke, Mensch Gott, wie willst du das schaffen, mit mir als Mensch auf dieser Erde, die dem Untergang geweiht ist, Bewegung reinzubringen, sodass die Menschen lächelnd sagen, Mensch, oh ja, dieser Gott, wie willst du das machen? Und ich habe eine tolle Geschichte gefunden, eine Begebenheit aus der Bibel, die ein bisschen diese Praxis und dieses Generationsübergreifende mal zusammenbringt. Und zwar steht diese Geschichte in 2. Chronike 20 und es geht um den guten König Josaphat. Und mein Thema ist das Wiederentdecken das vom Miteinander der Generationen. Optisch können sich die, die noch Kinder sind und fast nicht mehr, ein bisschen erfreuen. Manchmal hilft uns das als Erwachsene auch, manches ein bisschen bildhaft einfach zu haben. König Josaphat, der Regierende, wird plötzlich eines Morgens jäh aus seinen Regierungsgeschäften wachgerüttelt. Es kommen zwei, drei seiner Soldaten zu ihm und sagen, wir haben ein Riesenproblem. Da ist eine riesige Armee auf dem Weg zu unserem Land, uns zu zerstören. Und wir haben wirklich ein Problem. Und der König hört sehr, sehr gut zu und reagiert darauf. Übrigens reagiert er untypisch darauf, wenn man seine Vorgänger und Nachfolger als Könige sieht. Er sagt, wir machen eine Gebetsversammlung. Das ist nicht unüblich. Aber wir machen eine Gebetsversammlung, wo alle eingeladen sind. Und hoppla, ganz schnell überlegen, wann nutzen wir das Wort alle? Und wie hat dieser König das gemeint? Ich möchte, dass alle dabei sind, auch die Kinder und die Frauen. Was ein bisschen ein Bild drauf wirft, wie liefen früher Gebetsversammlungen. Da waren nur die Männer. Dann wissen wir als Männer auch, bestimmt toll, aber bestimmt auch einseitig. Ne? Irgendwas fehlt. Das merken wir. Ich habe letzte Woche in der Gemeinde eine Boyband sozusagen in der Gemeinde gehabt. Die haben den Lobpreis geleitet und ich habe so gedacht, irgendwas fehlt den Jungs. Denen fehlte echt eine Frauenstimme dazwischen. Ja? So, aber die normale Prozedur war, die Männer waren eingeladen, offensichtlich nur die Erwachsenen, um für ernsthafte Dinge zu beten. Dieser König sagt, ich glaube, wir haben ein Problem, ich brauche die Frauen und die Kinder auch. Und dann gibt's eine Gemeindeversammlung, eine Gebetsstunde. Und die älteren Menschen, die das gut kennen, hier in Grau, die waren schon mal da. Hinzu kommen noch mehr ältere Menschen. Dann kommt die mittlere Generation. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu zählen würde. Noch ganz knapp. Und dann die Teenager in Rot bewusst, weil ne, on fire, ja, die haben echt Lust. Und zum Schluss kommen noch die Kinder hier in Gelb. Die Farben haben ansonsten nicht viel Bedeutung. Nur um den Unterschied zu machen zwischen diesen verschiedenen Altersgruppen, die plötzlich bei einer riesigen Gebetsstunde auftauchen. Wir haben ein Problem. Und der König macht es ganz klar. Er sagt, hey, wir sind hier zusammengekommen, um Folgendes zu tun. Wir müssen Buße tun und Gott um Hilfe fragen. Weil wenn wir ein Problem als Volk haben, liegt das nicht erstmal an den anderen, sondern in erster Linie an uns. Das war sicher auch eine gottgegebene Sichtweise von Problemen. Er sagt, hey, was können wir tun, uns diesem Gott zuzuwenden, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit Gott handeln kann? Und er hat es ganz kurz gemacht, die Formel, wir müssen Buße tun. Das ist jetzt das Wichtige. Und wir warten auf eine Antwort. Und so sitzen sie alle dort, die ältere Generation, die mittlere und die Kinder und die Teenager, ganz, ganz viele Leute und beten, tun Buße und fragen Gott, was sollen wir tun? Und irgendwann steht jemand auf und hat eine Botschaft. An dieser Stelle ist die Bibel nicht so ganz klar, wie alt die Person war. Ich als vom Herzen her Pastor mit dem Schwerpunkt Kinder hätte mir so sehr gewünscht, dass da stehen würde, dass ein Kind aufgestanden ist. Wäre aber theologisch nicht haltbar in diesem Moment. Ja? Wobei Kinder das können, aber hier ist es nicht so. Aber es ist nicht klar, ob es jemand von der älteren Generation war oder ob es jemand von ein Teenager vielleicht war. Das hätte auch gut sein können. Ich glaube aber, dass Gott es dann explizit gesagt hätte. Aber es gab irgendwann einfach ein Menschen, der aufsteht und sagt, hey, wir haben ein Problem, aber Gott hat die Lösung. Folgendes sollen wir tun. Und das Erstaunliche ist dort eben, dass Gott sofort reagiert und eine Botschaft gibt für alle. Weil Gott sieht, dass die verschiedenen Generationen dort zusammengesessen haben, Buße getan haben und ihm darum gebeten haben, eine Antwort zu geben. Und die Antwort lautete, dass sie in ein ganz bestimmtes Tal gehen sollten und sehen sollten und erleben sollten, wie Gott für sie kämpft. Allein das ist schon, wenn wir heute an unsere Situation denken, wenn wir uns heute in unser Gebetskämmerlein, sage ich mal, hineinbegeben, Gott unsere Not ausbreiten. Das ist ja schon auch eine ganz, ganz tolle Zusage, wenn Gott sagt, pass mal auf, ich kämpfe für dich. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Ich habe das in meinem Leben mehrmals erlebt, wo ich mit dem Rücken zur Wand stand, teilweise selbst verschuldet und teilweise unverschuldet. Das Schöne ist, Gott hat keinen Unterschied dazwischen gemacht, weil ich ihn gefragt habe um Hilfe, habe ich Hilfe bekommen. Die Lösung sah ganz unterschiedlich aus. Hier ist das so in der Geschichte. Der König geht voran zu diesem ganz klar besagten Tal, wo der Feind schon war. Dahinter, und das werdet ihr lieben, kommen die Lobpreisbands. Ja, dahinter kamen die Musiker. Das lag übrigens auch daran, dass es, glaube ich, damals in Israel mehr gute Musiker gab als gute Soldaten. Die waren einfach schlecht ausgerüstet. Und dann haben gesagt, ey, was wir haben ist unser Lob Gottes, wir haben diesen Gott, wir haben einen gewählten König von Gott ausgewählt, ey, lass uns das so machen. Also die Lobpreisband, die für gute Stimmung gesorgt haben, klar, das können die, das ist ihre Berufung, das ist ihre Begabung. Und dahinter kam der kleine kümmerliche Haufen von Soldaten, das was die hatten, ne, Mistgabeln und so weiter, weil die waren wirklich schlecht ausgestattet, also fast wie unsere Bundeswehr oder so. Und dahinter der Rest des Volkes. Ihr seht im Hintergrund ein bisschen angedeutet Hügel. Ich weiß nicht, wenn wir das als Deutsche organisiert hätten, ungeachtet der Gemeindeform übrigens, ob wir nicht auf dem rechten Hügel jemanden, einen Kinderpastor hingestellt hätten und gesagt, dann pass auf, du dort mit den Kindern. Und der nächste höhere Hügel wäre dann für den Jugendpastor und die Jugendlichen gewesen. Das ist so ein bisschen, ne, wo wir Dinge trennen. Wenn es eng wird, wo wir sagen, huh, jetzt wird's heikel, lass uns das mal ein bisschen hier organisieren. Ne, wir wollen die ja schützen, die Kinder, die Teenager und die Erwachsenen auch. Und Gott sagt hier, nö, alle zusammen. Und die sind einen halben Tag unterwegs, um dieses Tal zu erreichen. Und ich kann mir vorstellen, was dahinter mit dem restlichen Volk so läuft. Also Lobpreisbands sind grundsätzlich einfach in sich gut organisiert. Soldaten sollten es sein, dass sie eine gewisse Struktur haben. Aber der Haufen dahinter ist dann schon ein bisschen aufwendiger, ne? Quengelnde Kinder, ältere Leute, die nicht so schnell können oder wollen, mittlere Generation, die zu viele Fragen stellt, ne, weil sie erstmal verstehen wollen, warum sind wir hier unterwegs, und dieses ganze Gemengelage, die Diskussionen, trotz der Not übrigens, muss ich euch nicht erzählen, was man alles für Diskussionen auch in Corona-Zeiten hatte. Ne? Oder gab es einen Fokus? Ja? Hier gab es einen Fokus. Ja, die Not war groß genug, die machen sich auf den Weg, und trotzdem war wahrscheinlich da schon, ne, manche haben der Lobpreismusik zugehört, manche nicht, habe ich heute Morgen auch so entdeckt zwischen den Reihen, ne, wie man entspannt einen Comic lesen kann während einer Anbetungszeit, finde ich schon eine Herausforderung, also ich persönlich, ich könnte das nicht, ich bin aber auch kein Multitasking, vielleicht können das manche Jüngere. Und die machen sich zusammen auf den Weg und kommen tatsächlich an, da, wo sie sein sollen, nämlich in dieses besagte Tal, wo der Feind war. Und der König und die Soldaten und die Lobpreisbands und der Rest des Volkes sieht was? Dass bevor die da waren, dass Gott bereits gehandelt hat. Er hat diese drei verschiedenen Völker, die sich aufmachten, Israel zu vernichten, so gegeneinander mit falschen Nachrichten, ne, das richtige Wort heute, mit Fake News, so gegeneinander aufzubringen, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben, in Panik waren. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, wie so ein Schlachtfeld, und das war's, wie so ein Schlachtfeld dann aussieht. Unglücklicherweise nicht deutsch geordnet und sauber, sondern es war ein Schlachtfeld. Spätestens hier würden hochbesorgte Eltern natürlich sagen, oh, das ist nichts für die Kinder, lass da mal eine extra Freizeit für planen. In den nächsten drei Tagen, wo Gott uns gesagt hat, wo wir die Beute nach Hause tragen dürfen. Aber hier steht explizit, dass alle Kinder, Teenager, mittlere Generation, Singles, verheiratete junge Paare ohne Kinder, ältere Generation, dass die alle beteiligt waren, um drei Tage lang Beute nach Hause zu tragen. Vielleicht hat man den Kindern gesagt, guck mal, welche Tiere noch leben, nimm die schon mal. Den Teenagern hat man gesagt, guck mal, welche Waffen noch gut funktionieren, nimm die schon mal. Ne, dann haben die was zu tun und was Echtes. Irgendwas. Jeder hat irgendwas in die Hand genommen. Und da steht ja, dass alles Mögliche waren. Da waren Schätze, Gold, Silber, üblicherweise. Ich weiß gar nicht, warum man sowas mitnimmt. Da waren Zelte, da waren Waffen, da waren Tiere, da war alles Mögliche, wenn sich so Armeen auf den Weg machten. Und das alles war jetzt der erlaubte Lohn Gottes für das Volk. Und das richtig Erstaunliche an dieser Geschichte finde ich wirklich, dass alle, wenn wir das Wort nutzen, hat das manchmal so seine Grenzen. Ja? In diesem Fall, in dieser Geschichte und in vielen anderen auch noch. Wenn Gott sagt alle, meint er alle. Und alle waren ja Kinder, Teenager, junge Erwachsene, Eltern und ältere Menschen, die haben zusammen verschiedene Dinge erlebt. Die haben zusammen Schwierigkeiten erlebt. Die haben zusammen erlebt, wie man auf diese Schwierigkeiten reagiert. Durch Buße und Gebet, also Gott nach einer Lösung fragen. Sie haben alle erlebt, wie Gott redet, dass Gott redet. Und dass er einen praktischen Plan hat. Und manchmal wirkt er ganz verrückt. Und da stehen wir halt als Ältere mit unserer Erfahrung und sagen, ja, das geht trotzdem gut aus, keine Sorge. Ja? Und dann erleben die eben auch nicht nur, dass Gott schon für sie gekämpft hat, sondern dass es einen Lohn gibt für ihren Glauben, für die Schritte, die sie gegangen sind. In diesem Fall war es etwas, was man in die Hände nehmen könnte. Das ist nicht automatisch immer so. Manchmal ist der Lohn auch einfach Frieden. Frieden im Herzen. Ruhe zu haben über Situationen. Vorwärts, weitergehen zu können. Ich weiß, in unserer Gemeindepraxis gibt es einen Platz dafür, Altersgruppen oder Interessensgruppen voneinander zu trennen. Ja? Ich bin zum Beispiel unterwegs mit einem Element Elternkurse, da macht es Sinn, nur die Eltern zu haben. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die sagen, ey, wir wollen mal was lernen über Leiterschaft, da macht es Sinn, ja, die Menschen zusammenzurufen, die über Leiterschaft nachdenken oder weiterkommen wollen. Aber ich glaube, dass in der Bibel es wesentlich mehr Erlebnisse gibt, die zusammengestaltet sind, wo die Altersgruppen miteinander eben diese Dinge erleben, die ich vorher erwähnt habe. Ich bin ja ursprünglich aus der CFA, durch meinen Umzug jetzt ins Hessener Hinterland, nur noch als Freund verbunden mit der Gemeinde. Und ich weiß, wir hatten da mal eine klassische Situation für Gemeinde. Unser Waldemar geht sonntags nach vorne und sagt, hey, gestern hat Schwester Erna angerufen. Wir hatten tatsächlich eine Schwester Erna. Ich hoffe nicht, dass es jetzt hier eine Schwester Erna gibt, aber wir hatten eine Schwester Erna. Die war schon ein bisschen älter und ich weiß, sie hat so wöchentlich so ein bisschen gesagt, was ihr Mühe macht, aber da ging es ihr schlecht. Und was macht sie, wenn es ihr schlecht geht? Sie ruft den Pastor an und sagt, hör mal, könnt ihr bitte als Gemeinde für mich beten? Und der Waldemar sagt ihr das sonntags morgens und wie gute Gemeinden das auch machen, so wie ihr wahrscheinlich auch, der sagt, wisst ihr was, wir beten jetzt mal sofort zusammen als Gemeinde. In unserer Gemeinde damals war das der Part, wo die Kinder und die Teenies und die Jugendlichen noch dabei waren. Was haben sie erlebt? Hier wird's schwierig. Wie reagieren wir da drauf? Wir fragen Gott um Hilfe. Ganz klar. Wir haben als Gemeinde gebetet, dann kommen unsere Dinge damals, ne? Dann kam der Lobpreis, dann wurden die Kinder in ihre Kinderstunde verabschiedet und so weiter. 4 Wochen später kommt Schwester Erna wieder zur Gemeinde. Und ich weiß, morgens beim Frühstück und so hier und da sich vorgestellt und gesagt, oh ja, ihr geht's wieder besser und so weiter. Ne, Waldemar gefragt, ob sie mal kurz ein Zeugnis geben darf. Ja, super, hat der Waldemar gesagt, klar, machen wir. In unserem typischen Ablauf war es aber so, Einleitung, Lobpreis, Kinder, Teenager, Jugendliche gehen in ihre Gruppenstunden. Dann vor der Predigt kommt meistens noch der Zeugnisteil. So war das dann auch. Also Schwester Erna kam nach vorne ans Mikrofon, als die Kinder, Teenies und Jugendlichen schon raus waren. Und sagte, Mensch, liebe Gemeinde, danke, ihr habt für mich gebetet, das war wirklich hilfreich. Na, ich habe Gottes Nähe gespürt und so weiter. Mir geht's wieder super, Jungbrunnen schlechthin. Na, vielen Dank, wer mehr wissen will, kann mich gleich nochmal ansprechen. Da habe ich gedacht, schade. Weil was haben unsere Kinder und Teenager bis jetzt mitbekommen? Es gibt Schwierigkeiten und was machen wir? Was sie nicht mitbekommen haben, war Gottes Lösung. Manchmal fragen wir uns, warum Kinder und Teenager und Jugendliche ein bisschen Schwierigkeiten haben, gerne zu beten. Aber wenn du immer nur betest, weil es Probleme gibt und dann schon weißt, was ist das Richtige, aber selten mitbekommst, was ist denn Gottes Lösung, dann macht schlicht und ergreifend keinen Spaß. Es ist ein bisschen so. Und je jünger die Menschen sind, desto mehr brauchen sie, glaube ich, auch noch Dinge, wo sie erleben, funktioniert. Wir als ältere Menschen wissen, wir haben die Ruhe und wissen, Gottes Antwort kommt schon. Keine Sorge, haben wir schon alles erlebt. Manchmal direkt, manchmal nicht. Aber je jünger die sind, desto mehr brauchen sie, jetzt wäre schön, jetzt wäre es toll, wenn ich erleben würde, ist dieser Gott echt? Reagiert er auf mich? Nützt Gebet etwas? Und manchmal wird diese Frage so lange nicht beantwortet, dass sie mit 14, 15 aufhören oder sich sehr schwer tun. Schade. So, ich habe Schwester Erna gebeten. Ich sage, liebe Schwester Erna, ich finde das ganz toll, dass du uns wirklich mitgeteilt hast, dass es dir besser geht. Man kann das auch sehen. Aber weißt du was? Für dich haben auch Kinder und Teenager und Jugendliche gebetet. Leider gibt es nur wenig Eltern, die dann nach Hause gehen und sagen, liebe Kinder und Teenager, wisst ihr, was Tolles passiert ist? Schwester Erna geht's wieder gut. Und weil sie es nicht tun, brauche ich dich jetzt, Schwester Erna, dass du mal in der Kinder-, Teenie- und Jugendstunde vorbeischaust und den Kindern, Teenagern und Jugendlichen erzählst, was Gott getan hat, damit sie das mitbekommen. Bei den Kindern hatte Schwester Erna ein bisschen Schiss, so von wegen, die hören mir nicht zu und die sind doch alle so undiszipliniert und so. Ich sage, hey, ich kümmere mich um die Disziplin, aber du um dein Thema. Ne? Du darfst etwas erzählen, was Gott getan hat. Bitte keine Geschichten aus dem Krieg, sondern ne, es geht um letzte Woche oder 4 Wochen. Bitte bleib dabei, dann wirst du merken, die Kinder hören dir zu. Und ganz ehrlich, das ist auch das Mutmachen an die ältere Generation, das funktioniert bis heute. Wenn jemand was Echtes erzählt, hören dir unsere Multimedia-verwöhnten Kinder immer noch zu. Wenn es echt ist, wenn du zum Punkt kommst und wenn du es füllst mit deinem Leben, dann hören dir Kinder zu. Ich musste nichts tun mit Disziplin. Die Kinder wollten zuhören. Ich habe nur kurz vorgestellt, hier Schwester Erna, wisst ihr noch, vor 4 Wochen, ihr habt da gesessen, gebetet, Schwester Erna hat euch was mit zu erzählen. Und dann hat sie erzählt. Und ich habe ihr gesagt, weißt du was, hier bei den Kindern, die hören gut zu, hier hast du 15 Minuten, bei den Jugendlichen hast du 11, ne? So ein bisschen das einzurahmen. Ne? So, das heißt, das war nur ein winziges Element, um dieses biblische Wort alle umzusetzen. Und das lässt sich heute auch noch umsetzen. Abendmahlfeier. Tolle Idee. Was ist, wenn ein 9-jähriges Kind danach fragt? Geht das? Darf das? Bekehrung. Wir haben gerade Ostern hinter uns. Wir legen uns Schwerpunkt darauf, dass auch unsere Kinder wirklich eine lebendige Beziehung zu Jesus anfangen durch Buße und Verständnis von dem Opfer Jesu für ihr Leben. Und was kommt dann? Müssen sie sich jedes Jahr Ostern neu bekehren? Oder dann auf einer besonderen Freizeit? Was kommt dann? Und das ist eine Frage von Kindern. Stell dir vor, wenn Kinder im Durchschnitt in Gemeinden mit 6, 7, 8 Jahren zum Glauben kommen, das liegt wohl an der guten Arbeit, die Eltern und Gemeinde machen. Und dann? Was kommt dann? Mit dieser Geschichte bin ich auch überzeugt, Kinder, Teenies und Jugendliche, genauso wie die Erwachsenen, wollen das Echte. Irgendwann hast du alle Geschichten gehört. Und irgendwann fragst du, dieser Gott von damals, was macht der heute? Wenn du ein Zeugnis geben sollst, dann nützt dir das nichts, dass du die Geschichte deiner Bekehrung von vor 35 Jahren erzählst. Bei mir wäre es jetzt 36 Jahre her. Ist doof. Interessiert Kinder nicht. Teenager, Jugendliche auch nicht. Ist für manchen Erwachsenen vielleicht ein kurzes Hinhören. Und dann? Dann kommt nämlich die Frage, was hat dein Gott letzte Woche gemacht? Und das ist die spannendste Frage, wenn wir über Zeugnisse reden. Nicht deine Bekehrungsgeschichte, die ein Start ist für viele tolle Geschichten hoffentlich, sondern was kommt dann? Das ist die legitime Frage der jungen Generation. Wo ist dieser Gott? Was tut dieser Gott heute? Ist er da in Schwierigkeiten? Ich habe ihn angerufen, was kommt dann? Was ist wohl seine Antwort? Und manchmal können wir gerade auch als erfahrene Kinder Gottes sagen, die Antwort auf deine Frage kannst du schon im Wort Gottes nachlesen. Hier steht schon das, was Gott gerne hätte. Das ist schon sein Wille. Und manches Mal, und das wünschen wir uns auch, haben wir direkte Erlebnisse von Eingreifen von diesem Gott. Ja? Und manches ist auch nicht nur rosarot. Und das müssen wir unseren Kindern, Teenagern auch beibringen, dass manche Situationen Gottes Eingreifen sind, obwohl sie erstmal nicht so danach aussehen. Wir haben letzte Woche, ist meine Schwiegermutter verstorben. Und das ist eher ein trauriges Erlebnis. Aber wenn ich erzählen würde, wie sich das alles arrangiert hat und wie das zustande gekommen ist, dass sie tatsächlich bei uns zu Ostern war, wo sie eigentlich da nicht mehr lebte, und anderthalb Tage später dort verstorben ist, um von dem Pastor sozusagen beerdigt zu werden, den sie schon immer im Kopf hatte, an dem Ort, wo sie schon immer sein wollte, mit den Kindern nochmal die gesehen zu haben, was sonst sehr schwierig ist, weil die in Deutschland verstreut sind, dann frage ich mich manchmal, was tut denn Gott da? Und ich weiß, eine Nichte von mir, oder dann gibt's da noch was, also die war relativ 7 Jahre und die sagte, aber ich habe doch gebetet, dass die Oma gesund wird. Und dann haben wir ihr gesagt und sagen, ist sie jetzt? Die ist jetzt im Himmel. Die tobt gerade mit Jesus einmal quer durch den Himmel. Das konnte die hier nicht mehr. Aber da ist sie jetzt. Und man könnte ja jetzt sagen, das ist keine gute Antwort für 7-Jährige. Und man sah ihr das an, dass sie sagte, aber da wollte Oma doch immer sein. Mit Jesus zusammen. Und ich sage, ja. Das heißt, dein Gebet war nicht falsch. Gottes Lösung war anders. Wir hätten uns auch gewünscht, wir hätten noch mehr direkt mit ihr reden können. Aber jetzt ist sie da, wo sie immer sein wollte. Und ihre Augen leuchteten. Also es war in diesem Moment war ihr geistlicher Tank gefüllt. Die Antwort war gut. Ich glaube, dass es Sinn macht, wenn es um das Miteinander der Generationen, ne, und das ist eine viele Frage von jungen Menschen heute, wie geht's unserer und der nächsten Generation, wenn man sich das als Gemeinde auch stellt. Und ich glaube, es ist, und ich kenne nicht alles, wie es schon bei euch auch super läuft. Das ist das Wahrnehmen der nächsten Generation. Und nein, Kinder sind nicht Gemeinde von morgen. Kinder und Teenager sind heute schon Gemeinde. Sonst kriegen wir theologisch ein bisschen ein Problem. Was ist, wenn ein 8-jähriges Kind sich bekehrt? Ist das nur eine Kinderbekehrung? Oder ist das eine echte? Muss man sich mal drüber unterhalten. Ja? Weil du musst dann vor dem Kind treten und sagen, was war das jetzt? Du hast Jesus angenommen. War das ein kleines Ding oder ein echtes? Teenager. Warum müssen die sich immer noch alle ein drittes Mal in Bad Gandersheim bekehren? Warum sagen wir ihnen nicht schon beim ersten Mal, hier war super? Das war der richtige Start. Lass uns weiter vorwärts gehen. Ja? Also wahrnehmen, ernst nehmen und ihnen Anteilnahme geben. Deswegen bringe ich auch das Thema. Was ist, wenn ein 9-jähriges Kind nach dem Abendmahl fragt? Was ist, wenn ein 9-jähriges Kind danach fragt, wie ist das mit der Taufe? Parken wir die Kinder noch 5 Jahre oder 6? Weil wir sagen, dann bist du alt genug. Oder sagen wir, wow, das ist eine gute Frage. Wir müssen uns mal gerade Gedanken machen, wie wir das gestalten. Ich habe übrigens einen Taufkurs mit 4 Bildern, Römer 6, übersetzt für Kinder. Also ein 9-jähriges Kind kann bei mir nach der Taufe fragen. Und dann kriegt es Römer 6 erklärt. So, dass manche Erwachsene mir dann sagen, jetzt habe ich es auch verstanden. Und die Kinder verstehen's. Aber es gibt noch etwas zu verstehen. Und das ist tatsächlich, ich springe ja mal eins weiter. Genau, dieser Vers. Und da brauche ich deine Hilfe. Ah, die Ella, ne? Die Ella weiß schon Bescheid. So, genau. Und wir machen das mal so ein bisschen vor der Bühne. So, also auf dem, ne? So. Und zwar. Jetzt rede ich ein bisschen lauter, es ist nicht mehr vom Mikro, aber wir kriegen das hin. Dieser Vers sagt: Alles, was verborgen ist, gehört Gott, unserem Herrn. Was aber offenbar ist, sichtbar, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte des Gesetzes. Also es gibt Dinge, die sind versteckt. Und dann gibt es Dinge, die sind sichtbar. Und die Bibel sagt was? Kannst du es nochmal lesen da?
Herrn, was aber offenbart ist, sichtbar gemacht wurde, dass mit uns und unseren Kindern
ewig wird.
Dass wir tun sollen, alle Worte
des Gesetzes. Also es gehört uns, ne?
Es ist so toll. Das gehört uns.
Ich verwalte das mal gerade.
So lecker.
War das das, was uns gehörte? Warum? Wo steht das in dem Vers? Genau, weil es sichtbar ist, ne? Du kannst es jetzt sehen. Das heißt, eigentlich gehört es uns. Wie findest du das, wenn ich das so mache? Ja, gut erzogen, ne? Man merkt es schon. Das war ja nicht die Antwort auf meine Frage, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Ich frage es nochmal, wie findest du das, dass ich das jetzt so mache? Und deswegen findest du es toll, wie ich das mache?
Nein.
Sondern?
Auch.
Ja, das heißt, also das habe ich auch verstanden. Peter wollen in der Gemeinde Platz haben und so, das versteht ihr alle auch hier, ne? Aber wie findest du das jetzt, wie ich das gerade gemacht habe? Ich habe die Schokolade gegessen.
Ist es
toll? Super, also ich bin begeistert. Man merkt es schon. Ich will dich da jetzt auch nicht weiter quälen, weil so bist du. Ich habe ja vorhin gefragt nach der ehrlichen Antwort.
Ja.
Manchmal ist es so gestaltet in der Gemeinde. Wir kriegen tolle Dinge gesagt. Wir kriegen tolle Dinge gesagt als Gemeinde. Visionen, wir kriegen Wege gezeigt, Lösungen. Ja? Und manchmal denken wir als Erwachsene, das ist nur für uns, das behalten wir mal für uns. Und die Bibel sagt hier, nee, das gehört ja nicht nur uns, das gehört ja auch den Kindern. Und unsere Überlegung, ne, viele fragen mich ja, Frank, du immer so als Kinderpastor, klar, dein Fokus ist klar, und sagen, der biblische Fokus ist klar, wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wir kriegen alle etwas von dem Guten mit, was uns als Gemeinde ausmacht oder was wir im Besonderen hier als Ortsgemeinde bekommen haben von Gott. Deswegen machen wir es nochmal ganz kurz, aber mit Mikro. So, ne? Also es gibt Dinge, die sind versteckt, verborgen. Und was immer versteckt ist, das macht Gott extra. Das sollen wir noch nicht entdecken. Die Zeit ist noch nicht reif, also gehört es ihm. Und dann gibt es Dinge, die zeigt er uns. Wie kann man Gemeinde heute gut gestalten? Ne? Was heißt ein Leben als Kind Gottes, nach der Bekehrung auch? Und viele, viele Dinge. Wie kannst du deine Gaben entdecken? Wie kannst du mitgestalten? Und das gehört eben nicht nur mir, sondern uns. Und da ich meinen Anteil schon hatte, gehört der Rest dir. Danke dir. Ich liebe ja so kulinarische Gegenstandssektionen, aber ne, nicht, dass ich hier für Bonbonpädagogik nachher bekannt bin. Es gibt mit diesem Gedanken gibt es ein ganz großes Ziel. Damit möchte ich abschließen. Dass wir uns als Gemeinde ab heute noch mehr Gedanken machen, wie sieht alle aus? Die nächste Gebetsveranstaltung, die ihr ausruft und ihr sagt so ganz schnell alle und meint aber eigentlich alle Erwachsenen, dass ihr dann lieber darüber nachdenkt und sagt, ey, wie kriegen wir die anderen auch hin? Dass wir alle, wie in dieser Begebenheit bei Josaphat, Schwierigkeiten erleben, unseren Umgang mit Schwierigkeiten, wir gehen zu Gott, wir tun Buße, wir fragen nach Gottes Lösung, dass wir uns unterwegs machen, auf den Weg machen, auch eben gemeinsam erleben, wie Gott redet, wie Gott antwortet und wie Gott eingreift. Und wir alle brauchen mal von jemand anders eine Erklärung, wie hat Gott jetzt wirklich gehandelt und dann auch gemeinsam den Lohn Gottes in Empfang nehmen, den er für die hat, die bei ihm bleiben, die an ihm dranbleiben. Und das wünsche ich uns, dass das Gemeindepraxis wird, damit Kinder, Teenies und Jugendlichen sich nicht fragen, was passiert eigentlich nach der Bekehrung, sondern dass sie Antworten erleben. Und das wird auch uns als mittlere und ältere Generation erfüllen, zu sehen, hier wächst eine Generation heran, die Gemeinde gestaltet aktiv, wie in dieser Geschichte. Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein Herz hast für alle Generationen und dass wir alle auch unseren Platz und Anteil daran haben, das hier zu gestalten. und dass wir uns einbringen dürfen mit unseren Gaben, Fähigkeiten, mit unseren Erfahrungen, mit unserem Wissen. Und dass du das auch siehst. Und ich bete wirklich, dass das viel, viel mehr ein Miteinander, ein Alle wird, wie du es dir vorstellst, wo wir durchaus Dinge haben, die man getrennt macht, aber viel, viel mehr Erlebnisse gemeinsam hat durch die Generationsketten. Amen.